Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nicht schenkt und nimmt nicht Geschenke hinter den Unschuldigen, wer das tut, wird nimmermehr wanken. Psalm 15. Liebe Gemeinde, ich beginne mit einer Frage: Wer von euch ist denn ein Listenschreiber? Schreibt ihr so im alltäglichen Leben Listen? Listen wofür?
Einkaufen.
Einkaufslisten, Klassiker.
To-Do-Listen.
Nebenkosten anrechnen. Auch schön. Ich bin auch ein Listenschreiber. Anfangs der Woche schreibe ich mir immer eine Liste auf mit den Dingen, die dann in der Woche so anliegen. Und dann schreibe ich meistens auch noch Tageslisten, To-Do-Listen, so wie ihr das auch eben genannt habt. Ich mache das hauptsächlich, um mein Hirn etwas zu entlasten. Ihr kennt das auch. Und das darfst du nicht vergessen. Und da musst du auch noch dran denken. Ja, das ist anstrengend. Lieber was auf den Zettel schreiben und dann ist der Tag ein wenig ruhiger und geordneter. Und, das habe ich auch festgestellt, es hilft für die Motivation. Ja, wenn man dann so in der Liste abhaken kann, ein schönes Gefühl. Und wenn die Liste immer kürzer wird und man so sein Tagwerk dann erledigt hat. Schöne Sache. Meine Frau ist eine noch eifrigere Listenschreiberin als ich. Nicht nur Einkaufslisten oder To-Do-Listen für den Tag. Gerne schreibt sie auch eine Kochliste für die Woche. Und zur Hochform läuft sie auf, wenn wir in den Urlaub fahren. Damit auch ja nichts vergessen wird. Und irgendwie steigert es ja auch die Vorfreude, ja, wenn man sich schon mal so gedanklich mit dem Urlaub beschäftigt. Also, für viele Menschen sind Listen hilfreich. Und diejenigen von uns, die Listen mögen, mögen wahrscheinlich auch den Psalm, den ich gerade vorgelesen habe. Denn im Wesentlichen ist unser Psalm auch eine Liste, eine Auflistung. Möglicherweise ist euch das beim ersten Hören gar nicht aufgefallen. Sprache des Psalmes ist ja auch nicht mehr so wirklich unsere Sprache heute. Ich habe sie auch, den Psalm auch bewusst im Lutherdeutsch vorgelesen. Aber darum geht es in dem Psalm, eine Liste, die uns zeigt, wie wir unser Lebenszelt auf der Lichtung Gottes aufschlagen können. Habe ich mal so gelesen, sehr poetisch, wie wir unser Lebenszelt auf der Lichtung Gottes aufschlagen können. Weniger poetisch, eine Auflistung von Elementen, die zu einem Leben in der Nähe Gottes gehören. Handlungsanweisungen für ein Leben mit Gott oder ein Leben, das Gott gefällt. Möchtest du ein Leben in der Nähe Gottes leben, ein Leben, das Gott gefällt? Dann lass uns gemeinsam den Psalm ein bisschen näher anschauen. Und wir werden dabei entdecken, dass dieser Psalm gar nicht nur so eine bloße Liste ist, die man abarbeiten soll, sondern es geht darin eigentlich um unsere persönliche Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Der Psalm beginnt in Vers 1 mit einer an Gott gerichteten Frage: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Mit anderen Worten, wer darf sich in deine Nähe wagen, Herr, wer darf zu dir kommen, darf sich bei dir aufhalten, Gott, um dort zu sein, wo du wohnst? Und die Antwort auf diese Frage beginnt dann mit Vers 2 und in den folgenden Versen. Die Einstiegsfrage des Psalmes, wer darf sich in deine Nähe wagen, Herr, finde ich bemerkenswert. Denn sie spiegelt etwas wider von dem Wissen, dass wir Menschen uns nicht in die Nähe Gottes begeben können, wie wir das tun bei einem Haus eines guten Freundes, wo wir jederzeit ein- und ausgehen. Dieser Psalmbeter hat noch eine Ahnung davon, dass der lebendige Gott ein verzehrendes Feuer ist und dass es lebensgefährlich sein kann, sich Gott in vorwitziger oder unwissender Anmaßung zu nähern. Sich Gott nähern zu dürfen, ist immer und auf jeden Fall Gnade. Liebe Gemeinde, wissen wir das noch und wissen wir das zu schätzen? Dass wir uns Gott nahen zu dürfen, dass wir uns Gott nahen dürfen und dass das ein Geschenk ist, eine Gnade, keine Selbstverständlichkeit. Ich sage es mal im Blick auf den Gottesdienst. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Dinge vollständig umgedreht sind. Mitunter haben die Gottesdienstbesucher den Eindruck, dass sie gnädig gegenüber Gott sind oder womöglich dem Pastor gegenüber, weil sie zum Gottesdienst gekommen sind. Man könnte ja den Sonntagmorgen auch anders verbringen, nicht wahr? Der Gedanke, dass Gott uns den Zugang zu ihm verwehren könnte, kommt bei uns gar nicht mehr auf. Manchmal stellen wir uns die Frage, vielleicht noch, wenn es um das Abendmahl geht, wer darf denn kommen, wer darf denn mit dabei sein? Letztlich geht diese Frage aber auch für den Gottesdienst wie für das ganze Leben. Wir haben keinen Anspruch darauf, Gott unter die Augen zu treten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Genau das Gegenteil ist wahr, sagt Paulus. Wir sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Römer 3, 23. Ich lese es nochmal in einer etwas einfacheren Übersetzung. Wir sind alle schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Noch einmal, wer darf sich in Gottes Nähe wagen? Die erste Antwort des Psalmbeters beginnt mit Vers 2. Da heißt es, wer untadelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet von Herzen. Mit dieser Antwort ist kurz beschrieben, was den Gerechten vor Gott kennzeichnet und was ihm dann den Einlass in den Tempel gewährt. Unsträflich wandeln, Gerechtigkeit üben, die Wahrheit reden. Diese Antwort ist für uns, die wir evangelisch, die wir protestantisch geprägt sind, zuerst einmal ein bisschen verdächtig, so will ich das mal nennen. Diese Antwort auf die Frage, wer denn Zugang zu Gott haben darf, riecht doch sehr nach dem, was die Reformatoren als Werkgerechtigkeit angeprangert haben. Wir haben es doch anders gelernt, nur aus Gnade können wir vor Gott leben, so leben, nur im Vertrauen auf Jesus Christus können wir es wagen, Gott unter die Augen zu treten. Und das ist auch völlig richtig so. Und trotzdem meine ich, wäre es falsch, den Psalm als überholte alttestamentliche Frömmigkeit abzutun. Denn die Tatsache, dass wir nur aufgrund der Gnade Gottes in Jesus Christus vor Gott bestehen können, bedeutet ja nicht, dass Gott nicht trotzdem auch nach unserem Gehorsam fragen würde. Wenn Gott aus Gnade die Gemeinschaft mit uns bejaht, dann hindert es Gott ja nicht daran, nach unserem Gehorsam zu fragen, danach, ob wir denn auch nach seiner Gnade leben. Gott ist ein gerechter Gott, darum sind auch seine Vertrauten dazu berufen, gerecht zu leben. Untadelig zu leben, es wird von vielen leider nur so verstanden, als ginge es dabei so um die schlichte Einhaltung von Gesetzesvorschriften. Wir haben die 10 Gebote als Beispiel, nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, nicht töten und so weiter. Und natürlich beinhaltet ein untadeliges Leben, Gerechtigkeit zu üben, auch die Befolgung dieser Gebote. Aber Jesus hat in seiner Auslegung des Alten Testamentes extra betont, dass es um mehr geht als nur um die Befolgung von Geboten. Es geht um unser Herz, sagt Jesus. als Menschen, die Jesus Christus begegnet sind und deren Verhältnis zu Gott durch Jesus wiederhergestellt ist, versuchen wir als Kinder Gottes untadelig zu leben und Gerechtigkeit zu üben. Und das ist halt noch eine andere Dimension, eine tiefere Dimension als nur das äußerliche Befolgen von Gesetzen. Wiedergeboren zu sein durch die Begegnung mit Jesus Christus und durch seinen Geist bewirkt eine Veränderung in unserem Herzen und in unseren Einstellungen. Wir werden eine neue Kreatur in Christus, sagt Paulus. Er bewirkt in uns, dass wir Christus ähnlicher werden. Also, es geht um mehr als um Gesetzesbefolgung und Werkgerechtigkeit. Es geht um unser Herz. Ich möchte euch an dieser Stelle eine Leseprobe geben aus dem Buch Deutschlands sexuelle Tragödie. Ich weiß nicht, ob das jemandem bekannt ist. In diesem Buch werden Geschichten erzählt von Kindern und Jugendlichen, die sich das christliche Kinder- und Jugendwerk Arche kümmert. Von der Arche habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Ich lese euch den Bericht von Jana vor. Ich lese den Bericht in Auszügen. Ich lasse ein paar Details weg, weil wir hier in einem Gottesdienst sind. Aber ich denke, es wird trotzdem klar werden, worum es geht. Ich lese Seite 19. Jana ist 14 Jahre alt. Sie ist ein hübsches Mädchen mit ausdrucksstarken blauen Augen, blassem Teint und blonden schulterlangen Haaren. Ihre Röcke sind oft mehr als kurz und sie zeigt im Winter wie im Sommer gerne ihr Bauchnabelpiercing, einen roten Stein mit einer kleinen goldenen Kette. Jana lebt mit ihrer Mutter in einer kleinen Dreizimmerwohnung in einer Ostberliner Plattenbausiedlung. Mit der Mutter, die gerade einmal 15 Jahre älter ist als sie, versteht sich Jana hervorragend. Sie bezeichnet sie sogar als ihre beste Freundin. Ihren leiblichen Vater hat das Mädchen nie kennengelernt, dafür hatte es verschiedene Stiefväter. Allerdings blieb kaum ein Mann länger als ein halbes Jahr in der Familie. Daran, dass die Freunde der Mutter ständig wechseln, hat sich Jana inzwischen gewöhnt. Sie kennt es nicht anders. Früher kam Jana regelmäßig in die Arche. Heute sieht man sie hier nur noch selten. Seit 2 Jahren verbringt sie ihre Freizeit auf andere Weise, in erster Linie mit Jungs. Jana war gerade 12, als sie das erste Mal mit einem Jungen geschlafen hat. Patrick war 2 Jahre älter als sie. Er besuchte Jana zu Hause, das Mädchen hatte sturmfreie Bude und so konnten sie sich ungestört näher kommen, sehr nah sogar. 2 Wochen später traf Jana auf einer Party Mike, den Ex-Freund einer Freundin, und nahm ihn mit nach Hause. Dass sie einen 17-jährigen Jungen mitbrachte, der auch über Nacht blieb, war kein Problem. Die Mutter hatte nichts dagegen. Auch sie hatte seit ein paar Tagen wieder einen neuen Partner. Am Morgen haben wir uns dann zu viert am Frühstückstisch getroffen. Wir haben alle gelacht, erinnert sich Jana. Von den Jungs, erzählt sie, kommt sie nicht mehr los. Viele sind einfach nur süß. Wenn sie in der Regel freitags mit ihren Freundinnen durch die Clubs oder Discos zieht, bringt sie fast immer einen neuen Jungen mit nach Hause und sie führt säuberlich Buch über ihre Sexerlebnisse. Alle Einzelheiten vertraut sie ihrem Tagebuch an. Sie weiß, dass sie mit ihren 14 Jahren schon mehr Männer hatte als viele Frauen in ihrem ganzen Leben. Sie vergleicht sich da durchaus mit ihrer Mutter und die hatte, so erzählt sie offen, schon mehr als 100 Männer im Bett. Leichte Bedenken hat ihre Mama da heute allerdings schon. Sie möchte nicht, dass die Jungs denken, Jana sei leicht zu haben. Verhütung wird bei Jana klein geschrieben. Über Krankheiten macht sie sich keine Gedanken, über eine mögliche Schwangerschaft auch nicht. Wenn es passiert, dann passiert es eben, sagt sie. Irgendwann will Jana ohnehin ein Kind. Länger als 2 oder 3 Jahre in einer Beziehung zu leben, das kann sie sich allerdings nicht vorstellen. Das Kind würde sie in jedem Fall alleine aufziehen oder zusammen mit der Mama. Derzeit hat die 14-jährige Jana einen Freund, der schon 40 Jahre alt ist. Im Internet hat sie ihn kennengelernt. Die beiden sind schon fast 3 Wochen ein Paar. Die Mutter findet das toll. Schließlich werden sie und ihre Tochter nun regelmäßig zum Einkaufen gefahren. Kürzlich waren sie alle 3 in einem großen Freizeitzentrum in der Nähe von Berlin. Ohne Auto wären sie nie dorthin gekommen. Über das Alter des neuen Freundes ihrer Tochter macht sich die Frau keine Gedanken. Er sieht viel jünger aus und er ist nett. Dass der Mann wohl nur auf kleine Mädchen steht, findet sie offensichtlich nicht bedenklich. Für sie bedeutet diese Beziehung eine große Erleichterung. Liebe Gemeinde, ich habe diese Geschichte vorgelesen, nicht um jetzt irgendwie den moralischen Zeigefinger zu heben oder um die Verdorbenheit weiter Teile unserer Gesellschaft anzuprangern, sondern ich möchte uns daran erinnern, dass Jesus uns dazu berufen hat, unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst. Auch Jana ist ein Kind Gottes. Nur sie weiß es nicht, versteht es nicht. Uns aber stellt das Wort Gottes heute die Frage, leben wir untadelig und tun wir recht, wenn es unsere Berufung ist, unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst und wir tun nichts. Wir schauen zu, wie Menschen leiden, sich verirren, sich verlieren. Ich hätte heute Morgen auch andere Geschichten vorlesen können von Kriegsflüchtlingen, Klimaflüchtlingen, Drogenabhängigen, Obdachlosen, AIDS-Waisen in Afrika, Hungernden. Die Frage bleibt dieselbe. Leben wir untadelig und tun wir, was recht ist, wenn es unsere Berufung ist, unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst? Und wir tun nichts, wir schauen zu, wie Menschen leiden. Natürlich können wir uns nicht all der Probleme annehmen, die es in unserem Umfeld gibt, geschweige denn der weltweiten Problemlagen. Aber die Frage ist, tun wir überhaupt etwas? Ist die Welt, ist unser Land, ist unsere Nachbarschaft ein bisschen besser dran, weil es die Johannesgemeinde in Lehrte Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer untadelig lebt und tut, was recht ist? Das Zweite, was der Psalm 15 den Vertrauten Gottes mit auf den Weg gibt, ist, die Wahrheit zu reden. Auf unserer Liste ist das wahrscheinlich einer der eher einfachen Punkte. Sprich einfach die Wahrheit, lüge nicht. Ab und zu unterläuft uns vielleicht ein kleiner Ausrutscher, aber im Allgemeinen ist dieser Punkt auf unserer Liste ja gut machbar. Nun, ich meine, wir sollten trotzdem versuchen, noch mal ein bisschen tiefer zu schauen, denn ich glaube, das ist es, worauf unser Psalm aus ist. Die Wahrheit zu reden beinhaltet sicher auch nicht zu lügen, aber es geht noch um mehr. Die Wahrheit von Herzen zu reden bedeutet auch, aufzustehen, hinzustehen und die Wahrheit ans Licht zu bringen, die Wahrheit über eine bestimmte Situation, über Beziehungen, über Gelungenes und Versäumtes. Die Wahrheit zu reden kann auch bedeuten, eine Stimme in der Wüste zu sein, ein Licht in der Dunkelheit. Und um das Thema von eben aufzunehmen, auch die Ungerechtigkeit in der Welt zu benennen und dass Menschen leiden, krank sind, verloren gehen. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Menschen, die in der Nähe Gottes leben, sind solche, die durch ihr Reden ein Licht anzünden. Der dritte Vers. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Nun sind wir ja alles hier nette Leute heute Morgen, sonst wären wir ja nicht in einem Gottesdienst. Und ich gehe davon aus, dass wir alle unsere Nachbarn mit Freundlichkeit und Liebe begegnen. Wir ziehen nicht über andere her, wir reden nichts Böses über sie, wir halten uns zurück mit Kommentaren, wenn wir die Situation nicht wirklich kennen. Ist das die Wahrheit? In Amerika sind Aufkleber an Stoßstangen von Autos sehr beliebt. Und einen habe ich mal gelesen, da steht sinngemäß Folgendes drauf. Bei uns im Dorf ist nicht viel los, aber die Gerüchteküche macht das alles wett. Es ist nicht viel los, aber die Gerüchteküche macht das alles wett. You don't see much in a small town, but what you hear about makes up for it. Für die, die Interesse an Englisch haben. Könnte es sein, dass das manchmal auch bei uns der Fall ist. Die letzten beiden Verse nehme ich zusammen. Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nicht Geschenke wieder den Unschuldigen, und wer das tut, wird nimmermehr wanken, so der Schluss des Psalms. Die Verworfenen für nichts achten, sagt der Psalm. Hat sich Jesus nicht gerade der Verworfenen angenommen? Hat er sich nicht gerade um die gekümmert, die von den Frommen verachtet wurden? Ja, ganz sicher war das so. Aber Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das heißt, es gibt Einflusssphären, es gibt Bereiche, da sollten wir uns nicht aufhalten, die sollten wir lieber meiden. Es gibt böse Mächte, die uns in Gefahr bringen können und wollen. Vor ihnen müssen wir uns hüten. Vor ihren Verführungskünsten sollen wir uns hüten, ihnen nicht auf den Leim gehen. Ihnen sollen wir aus dem Weg gehen, wohl denen, die nicht wandeln im Rat der Gottlosen, sagt der Psalm 1 dazu. Zuletzt, Gott interessiert sich auch dafür, was wir mit unserem Geld machen und wie wir zu unserem Geld kommen. In Israel wurde ursprünglich Geld nur verliehen, um Mitmenschen zu helfen, mit Geld Geld zu verdienen. Zinsgeschäfte zu machen war verboten. Wie anders ist das, was unsere Finanzwelt heute so macht? Und ich denke, es gibt schon die Versuchung, die Vorteile unseres Finanzsystems zu nutzen, wenn sie uns denn eine gute Rendite einbringen. Der Psalmbeter, ganz im Einklang mit Jesus, sagt, es ist wichtig hinzuschauen. Und es ist wichtig darauf zu achten, wie denn die Rendite zustande kommt bei den Dingen, wo wir dann unser Geld anlegen. Es geht eben nicht nur darum, wo die meiste Rendite winkt. Noch wichtiger ist aber der Grundsatz aus dem Gleichnis Jesu, wo er über das Weltgericht spricht und über die Gerechten. Ihr erinnert euch daran. Jesus sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist der Maßstab. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und tut, was recht ist und redet die Wahrheit von Herzen. Amen.